Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgeschriebene Predigttext, der steht im Galaterbrief im 3. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 26 bis 29. Dort heißt es: Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte und Freie, nicht mehr Mann und Weib. Nein, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese vier Verse aus dem Galaterbrief, die du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Und wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, dass du uns deinen guten Geist schenkst, dass er uns das eröffnet, was wir zu hören haben aus diesen Zeilen. Und damit das gelingt und geschieht, dass das, was wir hören, es uns zum Nutzen wird für unseren Glauben, dazu brauchen wir eben deinen Segen für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber durch deinen Geist Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor vielen Jahrzehnten war der Pfarrer Karl Hoffmann Leiter des Diakonissenhauses in Stuttgart. Und er hatte zu tun mit diesen gläubigen Schwestern und die hielt er, wie ihm das als geistlicher Leiter natürlich aufgetragen war, immer wieder dazu an, in der Bibel zu lesen. Das tue ich ja auch immer wieder hier in der Gemeinde. Aber er stellte halt fest bei den lieben Schwestern, da war das so, die machten das ganz treu und brav. Also da gab es keinen Widerspruch und wenn der was sagte, da wurde gelesen. Aber er merkte, dass die Art des Lesens schwierig war. Er merkte nämlich, er gab den Auftrag und die gingen hin und haben das einfach mechanisch erfüllt. Für diesen Tag das und das lesen, gelesen, fertig, um Ende aus, zugemacht. So wie ich auch die Hausaufgaben immer unter dem Predigtzettel schreibe, so für die nächste Woche, so nach dem Motto, erledigt, Punkt, habe ich gemacht. Aber darum geht es ja nicht, um irgendwie ein mechanisches Tun, sondern es geht darum, dass der Text zu mir spricht. Und als er das festgestellt hatte, dieser Pfarrer Hoffmann, da hat er dann den Diakonissen eine Anweisung gegeben, dass er gesagt hat, ihr müsst anders lesen. Nicht nur einfach die Zeilen runterziehen, sondern ihr müsst immer wieder Fragen an den Text stellen. Das, was ihr gelesen habt, reflektieren. Und hat ihnen vier Fragen mitgegeben, bei seiner Hermeneutik eben, Verstehenslehre der Text des Bibeltextes halt. Er hat gesagt, ihr müsst immer wieder fragen, bin ich das? Zweitens, habe ich das? Drittens, weiß ich das? Und viertens, tue ich das? So wollen wir auch heute an diesen Predigttext rantreten, denn den kann man auch sehr schnell lesen. Das ist gewaltige Glaubensaussagen, die hier drin sind, ganz stark dogmatischer Text, was hier alles ausgesagt wird. Aber ganz schnell sagt man, ich lege das zur Seite und gehe dann weiter. Aber wichtig ist, dass wir gucken, was hat denn dieser Text mit uns zu tun? Das wollen wir tun in dieser Predigt, das als Vorbemerkung. Überschrieben habe ich diese Predigt mit Söhne Gottes sein und ich habe 5 Punkte mitgebracht. Erstens, Söhne Gottes sein im Sohn Gottes Jesus. Zweitens, Söhne Gottes sein durch den Glauben. Drittens, Söhne Gottes sein und neu gekleidet sein. Viertens, Söhne Gottes sein und Abrahams Nachkommen sein. Und fünftens, Söhne Gottes sein und Erben sein. Söhne Gottes sein, der erste Punkt, Söhne Gottes sein im Sohn Jesus. So steht es hier im ersten Vers, im Vers 3,26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Als ich den Predigttext letzte Woche übersetzt habe, bin ich daran direkt hängen geblieben. Ich bin ja in der Lutherbibel zu Hause, Luther 84, die hat mich sehr stark geprägt, fantastische Übersetzung. Aber manchmal ist die Lutherbibel nicht ganz textgenau wie andere Übersetzungen. Das ist hier an diesem Punkt auch. Hier steht im griechischen Urtext nicht Kinder Gottes. So übersetzt das die Lutherbibel. Die Lutherbibel übersetzt alle, die den Glauben an Jesus Christus haben, sind Kinder Gottes. Aber es steht hier nicht Kind, dieses griechische Wort für Kind heißt Technon, sondern hier steht Uos, Sohn. Ich kann gut verstehen, dass die Verantwortlichen der Lutherbibel hier nicht Söhne geschrieben haben, weil diese Implikation Söhne Gottes natürlich sofort ruft, es gibt ja nur einen Sohn Gottes, das ist Jesus. Und um da keine Missverständnisse hervorzurufen, haben die direkt geschrieben Kinder Gottes. Das ist dann unverfänglicher, da kann dieses Missverständnis nicht entstehen. Aber im Urtext steht das nun mal so drin. Und wenn ihr sehr textgetreue Übersetzungen nehmt, wie die Menge oder der Schlachter oder die Elberfelder, die übersetzen das genauso auch wörtlich, so wie ich das jetzt auch in dem Predigtext hier, den ich euch auf den Zetteln liegen habe, übersetzt habe. Söhne Gottes. Söhne Gottes sein. So sagt es Paulus hier im Heiligen Geist. Wir sind Söhne Gottes, nicht nur Kinder. Also Kind sein und Sohn sein hat vieles miteinander gemeinsam. Aber nicht alles. Die Schnittmenge ist gewaltig. Kind und Sohn, aber es ist ein Unterschied. Nicht, dass jetzt die Frauen sich zurückversetzen und sagen, meine Güte, jetzt bin ich ja gar nicht gemeint. Der Text macht ja deutlich hier, da spielt diese Sohnschaft Mann und Frau keine Rolle. Das wird ja gesagt, hier ist nicht Mann, nicht Weib, nicht Jude, nicht Grieche. Das spielt keine Rolle. Sohn sein meint etwas anderes. Wir müssen das verstehen, wie damals auch in der Antike dieses gehört wurde, Sohn sein. Wenn damals ein König, wenn damals ein Pharao Kinder hatte, so waren das alles seine Söhne und Töchter eigentlich, aber nur einer konnte der Sohn sein, der nach ihm Pharao oder König wurde. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn einer wie David dann, was weiß ich, Dutzende Söhne hatte, Kinder hatte, die männlichen Geschlechtes war, bestimmt er irgendwann einen Sohn, das war damals Salomo, zu seinem Nachfolger, aus den vielen, die da waren. Das ganz Besondere, die Auserwählung, das wird hier deutlich. Und diese Auserwählung, dass wir zu Gott gehören, die geschieht für uns eben im Sohn Gottes. So heißt es ja hier, wir sind Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind nicht, weil wir irgendwelche Leistung gebracht haben, wir sind Söhne Gottes durch den Sohn Gottes. Also das ist noch tiefer als Kind Gottes. Also ich sage euch ganz ehrlich, Kind Gottes kann ich gut annehmen im Glauben. Wenn ich aber hier lese, Sohn Gottes, du gehörst zu den Söhnen Gottes, da sperrt sich so ein bisschen was von mir, weil ich die Heiligkeit des lebendigen Gottes durch meine Sündhaftigkeit nicht beschmutzen will. Also ich verstehe, wenn der ein oder andere da auch Probleme mit hat. Aber so steht es hier im Text, das sagt uns Gott, ihr seid Söhne Gottes in Christus Jesus. Das ist auch das, was die ganze biblische Theologie deutlich macht. Das heißt, wenn jemand wiedergeboren wird, dann wird er Glied am Leib Jesu Christi. Dann gehört er zu Jesus. Dann ist er in Jesus. Wir sind Jesus. Jesus ist in uns durch seinen Geist und wir gehören ihm. Deshalb sind wir auch Fremdlinge in dieser Welt, wenn wir die Wiedergeburt erfahren haben. Das ist das Tiefe, was hier drin steht. Deshalb, es sagt Jesus auch nicht, an vielen Stellen, Matthäus 19 zum Beispiel, nicht, wenn eines Tages das Endgericht kommt, dann sind wir nicht auf der Seite, wo gerichtet wird, sondern wir werden mit zu Gericht sitzen. Petrus fragt ja, was kriegen wir denn dafür, wenn wir dir nachfolgen? Sagt er ja, alle hundertfache Vergeltung, ewiges Leben und ihr werdet mit zu Gericht sitzen. Hallo, der Richter ist doch nur einer, der lebendige Gott. Aber wir, die wir Söhne Gottes sind und im Sohn Gottes sein dürfen, wir werden mit zu Gericht sitzen. Das ist das Großartige. Wir sind, so heißt es hier im Text, einer in Christus. Wir dürfen Söhne Gottes sein, nicht nur Kinder, Söhne Gottes, so tief ist das hier, durch die Sohnschaft Jesu Christi. Deshalb sagt Jesus an anderer Stelle auch halt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wir sind ja gestern wieder angegriffen worden als Gemeinde hier, als wir zum Marsch des Lebens gefahren sind. Da haben Menschen nicht nur uns als Menschen angegriffen, sondern sie haben den lebendigen Gott angegriffen. Wir sind Söhne Gottes durch den Sohn Gottes. Das ist das ganz tief. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Pfarrer Hoffmann. Weiß ich das? Ist mir das bewusst, diese Tiefe? Nicht nur Kind Gottes zu sein, Sohn Gottes. Weiß ich das und bin ich das? Lebe ich das auch, Sohn Gottes in dieser Welt? Oder lebe ich auch so eine fleischliche Existenz? Wir dürfen Söhne Gottes sein im Sohn Gottes, Jesus Christus. Der zweite Punkt, Söhne Gottes sein durch den Glauben, so heißt es hier, denn ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes, nicht dadurch, weil wir Kirchensteuer bezahlt haben, weil wir getauft und konfirmiert sind und weil wir ein gewisses religiöses Leben führen, sondern wir sind durch den Glauben an Jesus Christus, Kinder Gottes, Söhne Gottes, durch den Glauben. Heute auch Wochenspruch, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist der Glaube, auf den es ankommt. Und das ist ja auch das Erbe der Reformation, die vier Sola der Reformation, Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia und eben Sola Fide. Allein Jesus, allein die Schrift, allein die Gnade und allein der Glaube. Alles andere spielt keine Rolle, nur der Glaube. Ob du zu Jesus gehörst oder nicht, hängt nur vom Glauben ab, den dir der lebendige Gott durch den Heiligen Geist gibt. Es kommt nur auf den Glauben an. Die Konfirmanden, die treffen sich übermorgen wieder am Dienstag, kriegen am Dienstag eine neue Hausaufgabe. Letztes Mal war Hausaufgabe 10 Gebote auswendig lernen. Habe ich Ihnen auch gesagt, alle in der Gemeinde, die zu Jesus gehören, können die 10 Gebote auswendig. Ich hoffe, ihr könnt das alles und straft mich da nicht lügen. Aber weil die 10 Gebote natürlich so lang waren, kriegen Sie jetzt am Dienstag übermorgen einen kürzeren Text. Da müssen Sie die Frage 23 auswendig lernen. Frage 21, was ist wahrer Glaube? Und das ist nur ein einziger Satz im Heidelberger Katechismus. Ein einziger Satz, aber der hat es in sich. Deshalb muss man den auswendig lernen, noch verstehen lernen. Da heißt es, wahrer Glaube ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnaden, allein um des Verdienstes Jesu Christi willen. Ein Satz, kommen diese vier Sola drin vor, fantastisch, aber das kann natürlich kein Konfirmand verstehen. Was ist wahrer Glaube? Das muss ich denen am Dienstag erklären und runterbrechen. Und weil es ja das auch ausmacht, was die Sohnschaft Gottes ausmacht, möchte ich es auch noch erklären. Was ist denn wahrer Glaube? Wenn einer von euch sagt, ja, ich möchte in dieser Sohnschaft gestärkt werden, oder vielleicht jemand hier ist, der sagt, ich bin noch gar nicht Kind Gottes, ich bin noch kein Sohn Gottes. Dem nochmal zu erklären, was denn Glaube ist. Und es sind drei Dinge, die hier in dieser Antwort im Heidelberger Katechismus zu Recht genau gesagt werden, wie Glaube ist und wie Glauben entsteht. Erstens, Glaubens ist Wissen. Wissen um Jesus, zweitens ist Vertrauen auf dieses Wissen, Vertrauen auf Jesus und drittens das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Das sind die drei Dinge, die hier im Prinzip ausgesagt werden in dieser Antwort. Glaube ist Wissen, Glauben ist zweitens Vertrauen und drittens ist Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt erstens Wissen, wir müssen um Glauben zu haben und damit Söhne Gottes sein, Wissen um Jesus. Nicht meine eigene Idee, auch nicht die derer, die den Heidelberger geschrieben haben. In Römer 10, 14 heißt es, wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Das ist das, was die Schrift sagt, was Gott uns lehrt. Um glauben zu können, brauchen wir das Wort Gottes, das hier. Brauchen wir die Bibel, dass wir drin lesen, aber auch die wortgetreue Verkündigung hören. Ohne das geht es nicht. Ja, irgendein Glauben hat ja jeder. Also selbst die Atheisten, die glauben eben ans Materialistische. Die glauben an das, was ich anfassen, sehen und berechnen kann halt. Oder irgendwelche Leute glauben an irgendeine Macht, die irgendwo ist. Aber das hat ja nichts mit dem biblischen Glauben zu tun, der dich Gottes Kind und Gottes Sohn sein lässt. Wahrer Glaube hat zu tun mit dem Wissen um Jesus Christus. Und das ist uns hier in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament gegeben. Jesus. Und deshalb müssen wir immer wieder in der Bibel lesen, so wie der Pfarrer Kaufmann den Diakonissen gesagt hat, die ja gläubige Schwestern waren. Ihr müsst, um euren Glauben zu stärken, in der Bibel lesen, so sage ich es euch auch. Lest in der Bibel und hört bibeltreue Verkündigung. Aber das allein reicht nicht. Also es gibt ja Theologen, die haben die ganze Bibel nicht nur einmal, dutzende Male durchgelesen und nicht nur im Deutschen, sondern eben im hebräischen Urtext fürs Alte Testament, im griechischen Urtext fürs Neue Testament sind gebildet. Ein Bultmann, der hat 503 Veröffentlichungen übers Neue Testament gemacht, aber im Glauben war der nicht. Das heißt, du kannst viel wissen. Dieser Bultmann wusste mehr übers Neue Testament als wir alle zusammen. Der kannte die Texte auswendig, aber das Wissen allein reicht nicht. Sondern das ist der zweite Schritt, was hier auch gesagt wird, das Vertrauen muss dazugehören. Das Vertrauen darauf, dass man sagt, jawohl, das ist auch so. Das ist wie bei der Medizin, die dir der Arzt verschreibt. Der sagt dir, Sie haben eine Lungenentzündung, hier ist Antibiotika, das hilft. So, dann weißt du, hier Antibiotika, kannst du nachlesen, hilft gegen Lungenentzündung. Aber du musst die Dinger schon runterschlucken. Wenn du die nicht runterschluckst, wenn du sie nur bei dir auf den Nachttisch legst, hilft es dir kein bisschen. Und so ist es im Glauben. Du musst sagen, das gilt mir, ich nehme das an, darauf vertraue ich jetzt. Und dann passiert das, was der dritte Teil des Glaubens ist, dass der Heilige Geist kommt. Wenn wir das machen, wenn wir Gott vertrauen, dann gibt er uns seinen Geist und dann fangen wir an, wirklich zu glauben. Nicht irgendwie einen theoretischen Glauben, der sich in irgendwelchen Lehrsätzen dann nur erschließt, sondern zu sagen, wirklich zu glauben, darin zu leben. Und je mehr wir das dann machen, dann ist das ein Prozess, der sich selber verstärkt. Je mehr der Heilige Geist in mir ist, desto mehr werde ich im Wort Gottes lesen, desto mehr werde ich vertrauen. Und desto mehr ich vertraue, desto mehr ist der Heilige Geist in mir. Und desto mehr ich im Wort bin, desto mehr kann ich vertrauen. Diese drei Dinge bedingen einander. Das, was wir machen können, ist zu sagen, wir lesen immer wieder im Wort, wir hören auf bibeltreue Verkündigung und dann nehmen wir das so an. Und ich weiß nicht, wie es bei dir momentan aussieht, der du Kind Gottes, Sohn Gottes bist, mit deinem Glauben. Vielleicht ist der Teufel ja so momentan an dir dran und macht dir so richtig Angst. Weiß nicht, was es ist, was berufliches, was finanzielles, was familiäres, keine Ahnung. Und erklärt dir mit all den Richtigkeiten dieser Welt, mit all den Zahlen, die man in dieser Welt sehen kann, du hast eine ganz schwierige Zukunft vor dir. Du musst Angst haben, du musst dir Sorgen machen. Da ist ein Gott da, der sagt dir, sorge dich nicht, hab keine Angst, häufig ist der Satz der Bibel. All deine Sorge werf auf mich, so sagt der Petrusbrief, ich kümmere mich um dich. Jetzt ist die Frage, glauben oder nicht glauben? Glaubst du weiter den weltlichen Einflüsterungen? Oder glaubst du dem, was das Wort dir sagt? Und wenn du dem Wort vertraust, dann wird der Geist stark werden und dann wird die Sorge kleiner und die Angst wird erstickt. Aber wenn du nur das Wort hörst und dem nicht vertraust, dann blockierst du, dann dämpfst du den Geist, wie die Bibel sagt, und dann kann Gott nicht so in dir wirken, wie er in dir wirken möchte. Söhne Gottes sein durch den Glauben. Und das möchte ich auch nochmal erklären. Wir haben ja eben Johannes als erste Lesung gehabt, Johannes 3. Wir können nur dann glauben, wenn der Heilige Geist in uns ist. Das ist ein Geschenk. Wir können das nicht bedingen. Da können wir nur drum bitten. Und wir haben heute Morgen Leute hier, ich denke in der Mehrzahl, die gläubig sind, die den Heiligen Geist haben, die Gott vertrauen und wissen, dass die Bibel Wort Gottes ist. Aber vielleicht ist auch jemand unter uns, der noch nicht im Glauben steht, der vielleicht die Bibel kennt, auch religiös sozialisiert worden ist, konfirmiert worden ist, aber noch nicht im Glauben ist. Dann geh auf die Knie, bitte Gott darum, dass er dir den Geist schenkt, dass er dir die Erleuchtung schenkt, dass er kommt, damit du zum Glauben kommst, damit du vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes, zum Sohn Gottes wirst, damit du zu Jesus gehörst. Wir sind Gottes Söhne durch den Glauben. Und tue ich das, dass ich Glauben praktiziere? Jetzt wieder die Frage von dem Pfarrer Kaufmann. Tue ich das, dass ich Glauben praktiziere, dass ich in der Bibel lese? Dass ich dem vertraue, was in der Bibel steht? Und dass der Heilige Geist in mir wirkt? Oder tue und praktiziere ich das nicht? Ein drittes. Söhne Gottes sein und neu gekleidet sein. So heißt es hier im Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Wenn wir Kinder Gottes, wenn wir Söhne Gottes sind, dann haben wir Christus angezogen. Das heißt, dann sind wir in ihm. Die Bibel spricht davon, dass der natürliche Mensch, der ohne Jesus ist, nackt ist. Hiob 1 heißt es, ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. 1. Timotheus 6 heißt es ebenfalls, wir haben nichts in diese Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wir sind nackt, wir haben nichts. Also das Haus, das du derzeit bewohnst, das Auto, das du besitzt, die Kohle, alle, die du hast, halt, alles, was du anhast, ist letztlich nichts. Du bist nackt. Und nackt nicht nur im Sinne, was du materiell besitzt. Nämlich das ist ein Irrtum, dass wir denken, oh, wir haben in dieser Welt irgendetwas, wir haben nichts, da sind wir nackt. Wir kommen nackt in diese Welt, gehen nackt raus, es bleibt nichts. Wir sind auch nackt vor dem lebendigen Gott im geistlichen Sinne. Das ist das, was die Bibel erzählt in der Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva. Die leben in Gemeinschaft mit ihm. Sie sind nackt und zunächst ist das kein Problem. Als sie aber vom Baum der Erkenntnis essen, da werden sie auf einmal sehend. Und da sehen sie, dass sie nackt sind und versuchen, ihre Nacktheit zu verbergen. Und das ist ein Bild für die Schuld und Sünde. Adam wird klar, ich bin nackt vor dem lebendigen Gott und er muss sich verstecken vor dem lebendigen Gott. Und da muss Gott sie kleiden mit Fellen. Also es ist ein ganz tiefes Motiv der Bibel zu sagen, nackt sein, der Mensch ist letztlich nackt. Er hat in dieser Welt nichts, er ist hilflos und er ist sündhaft, steht vor diesem Gott blank da, hat nichts zu bringen. Aber dann kommt Gott in Jesus Christus in diese Welt, lässt sich für die schuldige Menschheit hinrichten, damit er ihnen ein Gewand anzieht. Auch das ist ein Thema der Bibel. Diejenigen, die von euch in der Bibel zu Hause sind, wissen das. dass immer wieder vom weißen Leinen die Rede ist, vor allen Dingen in der Offenbarung, aber auch im Kolosserbrief, zu sagen, immer wenn davon die Rede ist, dass das Blut Jesu Christi uns die weißen Leinen anzieht. Und das ist das Kleid, das wir anhaben. Wir haben ja nicht irgendwie einen Stofffetzen oder sowas an, so wie ich jetzt heute einen Talar trage, dass man sagt, na, wenn du Christ wirst, da kriegst du so eine Art Uniform. Nein, das passiert geistlich. Den Anzug, den wir anziehen, es ist das Blut Jesu Christi. Das ist der Anzug, den wir anziehen. Das ist das, was Kolosser 3 fordert, wenn es heißt, zieht den neuen Menschen an. Wenn es in 1. Korinther 15 heißt, das Verwesliche muss das Unverwesliche anziehen. Das ist auch das, was gemeint ist, eben in der zweiten Lesung in Lukas 15, als da der Sohn zurückkehrt, da kriegt er das Gewand wieder an. Er wird in die Sohnschaft zurückgestellt. Der ist nicht länger irgendwie nur ein Tagelöhner oder ein Bettler. Er ist wieder vollständig Sohn. Und wir werden zum Sohn Gottes, wir werden zum Kind Gottes dadurch, dass der lebendige Gott uns unsere weißen Leinen anzieht. Dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von unserer Schuld und Sünde. Und das ist die Frage, haben wir dieses Kleid? Ohne dieses Kleid, sagt die Bibel deutlich, wirst du nicht Kind Gottes, wirst du nicht Sohn Gottes sein. Und wenn es dann eines Tages heißt, ewiges Leben im Paradies, dann werden die, die nicht das Kleid anhaben, rausgestoßen werden. Wird erzählt in Matthäus 22 von diesem ewigen Hochzeitsmahl, was stattfinden wird halt. Und dann geht Jesus durch die Reihen und da stellt er fest, dass einer, der hat kein Gewand an. Der wird sofort rausgeschmissen. Der hat da nichts verloren. Die Offenbarung sagt uns, im himmlischen Jerusalem, da werden keine Unzüchtigen, da werden keine Sünder, sondern nur die, die rein sind. Und nicht rein, weil sie selber etwas erbracht haben, sondern rein, weil das Blut des Heilandes Jesus Christus sie reingewaschen hat. Ich habe vor 2 Wochen mit jemandem gesprochen, der jetzt zum Wiener Opernball will. Und er sagte, ich bin ein bisschen fülliger geworden, ich brauche einen neuen Smoking. Da kommst du ohne Smoking nicht rein halt. Nicht? Du musst so einen Abendanzug haben. Nicht? Wenn du den nicht hast, lassen die dich nicht rein auf so einen dämlichen Ball. Aber wisst ihr, viel wichtiger ist, dass wir alle reinkommen ins himmlische Jerusalem und dass wir den Anzug anhaben, dass wir Christus angezogen haben. Und Christus haben wir angezogen, wenn wir um das Kreuz von Golgatha gehen, wenn wir die Hände falten und sagen, Heiland Jesus Christus, ich bin Sünder, ich bin schuldig, vergib mir, wasch mich rein mit deinem Blut. Ich will nicht dastehen mit dem Dreck, der mich beschmutzt, mit all dem, was ich gemacht habe, sondern ich will vor dir stehen, eben gekleidet mit deinem Blut. Das ist das, was hier dieser Vers 27 sagt, wir haben Christus angezogen. Und habe ich diesen Christus angezogen? Habe ich das Blut über meiner Schuld und Sünde? Ja oder nein? Das ist ganz wichtig. Wenn ja, Halleluja, sind wir Söhne Gottes. Wenn nein, dann sind wir noch draußen vom himmlischen Jerusalem. Söhne Gottes sein und neu gekleidet sein. Ein viertes, Söhne Gottes sein und Abrahams Nachkommen sein. Wenn ihr aber Christus angehört, so heißt es im Vers 29, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß seiner Verheißung. Auch hier übersetzt die Lutherbibel so ein bisschen schwach. Die schreibt, seid ihr ja Abrahams Kinder. Auch das drückt es nicht richtig aus. Im Urtext steht hier, tu Abraham Sperma. Also dieses Wort, das wir kennen aus der Medizin, aus der Fortpflanzung halt. Ihr seid Abrahams Sperma, Abrahams, das heißt Nachkommenschaft, dieses Wort Sperma. Ihr seid Abrahams Nachkommenschaft. Und dazu muss man wissen, darauf wird in Galater 3,16 zu Beginn dieses Kapitels hingewiesen, dass Nachkommenschaft heißt nicht viele, sondern einer. Galater 3,16 heißt es, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus? Galater 3,16. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das wird ja auch schon im Alten Testament vorab gebildet. Abraham hat einen ersten Sohn, Ismael. Der ist nicht Träger. Der ist zwar Kind, aber ihm gehört nicht die Sohnschaft. Das ist nur bei Isaak so. Und das ist dann auch in der Verheißung in 1. Mose 22 so, dass gesagt wird, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen auf Erden. Nicht in Plural, alle Nachkommen, sondern in einem Nachkommen. Und das sagt der Galaterbrief hier auch noch einmal. Der eine, der gesegnet wird, das ist Christus Jesus. Er, der Jude schlechthin, der König der Juden. Er, der Sohn Gottes, er gibt uns Anteil am Volk der Juden. Wir sind in Christus Jesus mit hineingenommen. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Das ist das Sensationelle. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Mit einem Johannes, mit einem Petrus, mit einem Paulus, wir sind mit hineingenommen. Wir gehören in die Nachkommenschaft eines Davids mit hinein, in eines Jakobs, in eines Isaaks hinein. Da sind wir mit hineingenommen, zwar nicht biologisch blutmäßig, aber eben geistlich gesehen. Wir sind geistlich Israel, das ist hier gesagt. Und das ist ganz wichtig, damit wir auch all die Verheißungen annehmen, die in der Bibel stehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch in meiner alten Gemeinde, ein alter Bruder, der schon lange in der Ewigkeit ist, der ein großes Problem hatte mit seinem Konfirmationsspruch. Jesaja 43, Vers 1. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So ist der zweite Teil dieses Verses, aber zuvor heißt es, und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Der war noch in der Hitlerjugend groß geworden, war von dem ganzen nationalsozialistischen Dreck verschmutzt und er konnte das so nicht annehmen, da hatte er Probleme mit. Und ich weiß noch, wie wir da gesessen haben und ich ihm das erklären durfte, zu sagen, hey, du bist Israel, das sind nicht unsere Feinde, das sind unsere Brüder. Wir sind diejenigen, die mit dazugehören, Abrahams Nachkommenschaft. Jesus war Jude, Petrus war Jude, Paulus war Jude, Johannes war Jude. Und wir sind mit hineingenommen geistlich. Und ich weiß noch, wie er Wochen später kam und damit seinen Frieden gemacht hat und glücklich gewesen ist, dass er auf einmal auch diese seine Verheißung im Konfirmationsspruch für sich annehmen konnte, dass er sagen konnte, ja, ich bin Israel, Jakob, der mit Gott ringt, ich bin ja genauso, das ist meine Geschichte. Und das dürfen wir wissen, wenn wir das Alte Testament lesen. Das ist unsere Geschichte. Wir sind mit hineingenommen. Das Christentum ist nicht mit einem Mal gekommen im Jahr 2000, sondern es hat eine Entwicklungsgeschichte. Wir haben eine Vorgeschichte. Wir sind der Stamm, die Wurzeln ist das Judentum und das gehört zu uns, wie so ein Baum eben aus Wurzeln und Stamm besteht, so für uns auch. Und das müssen wir wissen, dass wir Abrahams Nachkommen sind. Und das ist die Frage wieder, um bei dem Pfarrer Kaufmann zu bleiben. Weißt du das, dass du als Sohn Gottes Abrahams Nachkommen bist in Jesus Christus? Und ein fünftes und letztes zu diesem Thema Söhne Gottes sein und Erben sein. So heißt es hier im letzten Vers, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Das ist so, wenn man der Sohn von jemand ist, dann ist man erbberechtigt. Und da wir Söhne Gottes sind, haben wir ein Erbe. Das Unangenehme im Normalfall ist normalerweise nur, wenn du dein Erbe antrittst, muss jemand sterben. Ich hatte vor einigen Jahren Begegnung mit einem ehemaligen Klassenkamerad, der berichtete mir dann so, ja, sein Vater, den er nie kennengelernt hat, also der biologische Erzeuger, er war dann die Mutter hat nochmal ein zweites Mal, ein anderes Mal geheiratet, halt, den er aber nie kannte, der war gestorben, hat er nie kennengelernt, aber weil er Sohn war, hat er geerbt. Jetzt wusste er nicht so richtig, ob er sich freuen soll oder nicht, hatte schon ein dickes Auto gekauft, aber dieser Mann war ja gestorben. Wisst ihr, bei der Erbschaft, die wir machen, da müssen wir uns nicht grämen. Wir haben die Erbschaft der Sohnschaft gemacht, wir sind Erben der Verheißung durch Jesus Christus. Und der ist auch gestorben, aber der ist ja auferstanden. Der ist nicht im Tod geblieben. Deshalb brauchen wir uns da nicht drum zu grämen. Deshalb dürfen wir mit Freude unser Erbe antreten. Wir müssen nicht traurig sein. Wunderbar, was auf Golgatha passiert ist, da müssen wir uns demütig drunter beugen. Aber wir müssen traurig, ja nicht traurig sein, weil Golgatha ja weitergegangen ist, weil Christus auferstanden ist und weil er lebt. Und dadurch sind wir Erben geworden. Dadurch, dass der Sohn Gottes gestorben ist, unsere Schuld getragen hat, können wir Söhne Gottes sein, Kinder Gottes sein. Aber diese Erbschaft muss eben angetreten werden. Ihr müsst eine Erbschaft antreten. Wenn ihr die macht, ihr seid Erben eingesetzt im Testament von jemandem, dann könnt ihr es auch ausschlagen. Gott macht allen seinen Geschöpfen, es gibt über 8 Millionen Menschen auf dieser Welt, 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt derzeit, allen das Angebot, werdet zu meinen Söhnen, werdet zu meinen Kindern. Aber ein Großteil der Menschheit schlägt es einfach aus. Ein Erbe muss man antreten. Und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr heute hier seid oder diese Predigt hört, das Erbe angetreten habt, dass ihr ein Ja gefunden habt. Und dass ihr dann auch
die Erbschaft wirklich in vollen Zügen genießt. Denn das, was ihr erbt, das ist nicht so was, was ich, 500.000 Euro, die man auf einmal mehr am Konto hat, und dann kannst du ja den Porsche leisten und das Haus renovieren lassen. Nein, das, was wir erben, das ist ja viel, 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 viel mehr. Was wir erben, das ist das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem. Wir erben das ewige Leben. Das sagt die Bibel ausdrücklich halt, Titus 3,7. Ihr seid Erben des ewigen Lebens. Durch Christi Auferstehung, durch die Auferstehung des Sohnes Gottes, sind wir als Söhne Gottes Erben des ewigen Lebens. Sind wir, Jakobus 2,5, Erben des Reiches Gottes. So heißt es, ihr seid Erben des Reiches Gottes. Ist uns klar, was wir geerbt haben? Wir sind Erben. Und wir haben dadurch, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, die Erbschaft schon angetreten. Denn Christus ist gestorben, ist auferstanden, ist alles schon abgewickelt, die Bibel ist vollendet halt, das Testament ist geschrieben halt, und wir haben, wenn wir zu ihm gehören, die Erbschaft angetreten. Und wir können uns richtig freuen, weil, wie gesagt, wir mit dem Tod ja kein Problem haben und der uns als Erbe eingesetzt hat, eben auch lebt. Wir können uns richtig freuen. Und da wieder die Pfarrerfrage des Pfarrers Kaufmann: Freut ihr euch darüber? Ist dir klar, dass du Erbe bist? Dass dir eine ganz andere Zukunft winkt als das, was du vielleicht in deinen kleinen Mickey-Maus-Berechnungen hast. Spiegelthema diese Woche, ja, wir wollen alle 100 Jahre alt werden. Ja, also als ob 80 Jahre nicht reichen, jetzt wollen wir alle 100 werden. Also vor 50 Jahren war 80 das ganz Große, jetzt alle 100 Jahre. Und ich erlebe das immer wieder bei vielen Leuten, ja, die richten sich nur in dieser Welt ein. Mit all dem, was du dann anpacken, bauen und kaufen kannst, halt sozusagen, dann möglichst gesund ernähren. Und da werden im Spiegel, wie gesagt, Leitartikel, viele Ratschläge gegeben, was du alles machen musst, an medizinischen Untersuchungen, was alles möglich ist. Und so nach dem Motto, könnt ihr alle erreichen. Ja, aber Leute, was ist denn damit gewonnen? Ob du 70, 80 oder 100 oder vielleicht irgendwann 110 wirst. Irgendwann bist du tot. Und dann? Dann bist du hoffentlich Erbe. Dann bist du hoffentlich in die Erbschaft eingesetzt als Sohn Gottes, als Kind Gottes und weißt, jawohl, jetzt geht es das richtig los, ewiges Leben und eben Reich Gottes. Und darüber zu freuen und sich nicht festzumachen in dieser Welt, ja, mit all den Dingen, die sind, und das bestimmt uns immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern dass wir die Perspektive auf unsere Erbschaft haben. Um das nochmal ein Beispiel abschließend dann zu sagen, stellt euch mal vor, ihr hättet wirklich eine Riesenerbschaft gemacht, finanziell, 5 Milliarden, ich nehme mal eine Riesensumme. Und ihr hättet aber derzeit noch Schulden auf eurem Haus von 200.000 Euro, das Auto ist auch noch nicht abbezahlt, halt nicht, und die Frau hat auch noch Kredite laufen für irgendwelche paar Schuhe, die sie gekauft haben, irgendwas. So, und jetzt habt ihr nur noch vor Augen mein Auto, die Schuhe meiner Frau und eben hier das Haus, was ich bezahlen muss. Und ihr wisst aber, in den nächsten Stunden kommt die Erbschaft und ihr würdet euch nur bestimmt sein lassen von dem, was aktuell ist und nicht von den 5 Milliarden, die auf euch zufließen, würde man doch sagen, wie bescheuert ist denn das? Aber so sind wir häufig. Wir lassen uns nur von diesem Irdischen halt nicht benehmen lassen und merken gar nicht, was es heißt. Hey, wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes, und wir treten eine Wahnsinnserbschaft ab. Uns kann nichts an in Jesus Christus, uns kann nichts mehr passieren. Freuen wir uns darüber? Haben wir das vor Augen? Noch einmal lese ich uns diesen fantastischen Predigttext, der uns einmal sagt, was wir sind, wenn wir Christus Jesus angehören, nämlich Söhne Gottes. Hier heißt es, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte und Freie, nicht mehr Mann und Weib. Nein, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.